Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Bremer Kunsthalle besitzt eine Sammlung mit Kunst der letzten 600 Jahre. Von Dürer, Courbet, Monet und Van Gogh bis zu Cindy Sherman, William Kentridge und Olafur Eliasson. Und sie holt natürlich Leihgaben nach Bremen, um neue Ausstellungen zu realisieren. Aktuell umkreist die Kunsthalle das, was wir Menschen anbeten, nämlich Ikonen. Annette Schneider hat die Schau für Fazit besucht. Natürlich wird daran erinnert, dass das aus dem Griechischen stammende Wort ursprünglich nur auf Totenbilder und Heiligenporträts gemünzt war, aber
heutzutage ist natürlich fast alles eine Ikone, muss man einfach sagen. Der Begriff wird inflationär benutzt. Es ist ein Ersatzsuperlativ.
Sagt Kunsthallenleiter Christoph Grunenberg, der schon seit Jahren einmal eine Ausstellung über Ikonen machen wollte.
Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der Ausstellung, dass wir auf der einen Seite nach wirklichen Ikonen schauen, Werken und Persönlichkeiten, die eine Dauerhaftigkeit haben, die wirklich sich in die Geschichte eingeschrieben haben und gleichzeitig, was heute mit diesem Begriff passiert, dass jeder durch die sozialen Medien eigentlich zur Ikone sich selber machen kann, dass gewisse Marken, Produkte zu Ikonen werden.
So spannt die Ausstellung den Bogen von einer altrussischen Ikone zu Andy Warhols Marilyn, von Künstlerikonen wie Van Gogh zu Ikonen der Kunstgeschichte wie dem schwarzen Quadrat von Kasimir Malevich und den meditativen Farbflächenbildern eines Mark Rothko. Man trifft auf Janet Cardiffs 40 Lautsprecherstimmen, die eine alte Motette ergeben und Spiritualität hörbar machen. Und vier kleine Bereiche beschäftigen sich mit Ikonen aus Pop, Politik und kapitalistischer Warenwelt. Die entlarvt Andreas Gursky auf einem über 3 Meter breiten Panoramafoto, das nichts zeigt als das beleuchtete Regal eines Prada-Shops mit perfekt nebeneinander ausgerichteten Pullovern. Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf:
Es ist interessant zu sehen, wie diese Pullover präsentiert werden. Also so regelrecht sakral, von hinten beleuchtet. Und durch diese sehr nüchterne Aufnahme, die Gursky hier gemacht hat, da legt er das natürlich ganz wunderbar offen, wie das Produkt hier auch zu einem Anbetungsobjekt wird. Ne?
Gleich 4-mal hängt an einer Wand die Mona Lisa und macht klar, Massenreproduktion, perfekte Vermarktung sowie eine zeitgemäße ideologische Aufladung können Kunstwerke zur Ikone machen. Nur wenige Schritte weiter und dramatisch ausgeleuchtet steht man vor einer anderen berühmten Ikone der Kunstgeschichte, dem Pissoir von Marcel Duchamp, mit dem er 1919 ironisch den gängigen Kunstbegriff in Frage stellte. Eigentlicher Star der Ausstellung ist jedoch die ungewöhnliche Inszenierung. Für das Projekt wurde die gesamte Kunsthalle leergeräumt, inklusive der ständigen Sammlung. Und, so Eva Fischer-Hausdorf,
dazu kommt so eine ganz entschiedene kuratorische Setzung, dass wir gesagt haben, wir wollen pro Raum nur ein Kunstwerk präsentieren. Also Sie bekommen hier einen ganz wunderbaren Raum, können sich ganz anders entfalten. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die Architektur sich auch verändert, auch plötzlich ganz anders zeigt.
Beim Gang durch die 60 meist in warmen Tizianfarben gestrichenen und mit Sitzmöglichkeiten ausgestatteten Räume begreift man plötzlich, wie brutal die herkömmliche Präsentationsform ist, die Bilder eng nebeneinander aufreiht, in Konkurrenz zueinander setzt, ihnen keinen Raum lässt. Jetzt trifft man zum Beispiel in einem Kabinett auf nichts als eine frühe Kreuzigung von Francis Bacon, die eine derartige Wucht entfaltet, als würde man seine gequälten, verzerrten Kreaturen zum ersten Mal sehen. Weil nichts den Blick gleich weitertreibt, hat man plötzlich Ruhe, sich auf jede Arbeit einzulassen und auf die Architektur. Eine schmale, aufstrebende Bronzeskulptur von Konstantin Brancusch etwa steht ganz allein in einem hohen Saal und lenkt den Blick nach oben, zu einer Decke mit Oberlicht. Auch an aktuellen, ironischen Kommentaren fehlt es nicht. So offeriert Christoph Grunenberg einen über 3 Meter hohen und 3,60 Meter langen, wie aus Luftballons geformten, hochglanzpolierten Edelstahlpudel von Jeff Koons.
Der sich natürlich selber auch als eine Art von außergewöhnlichen Künstler und Celebrity stilisiert, der aber natürlich auch immer gearbeitet hat mit den Waren, den Produkten, den Mechanismen des Marktes, der es, glaube ich, wie kaum ein anderer verstanden hat, Objekte auf einen Sockel zu heben, sie begehrenswert zu machen.
Schade nur, dass bei diesem ungewöhnlichen, wunderbar entschleunigenden Projekt der kritische Blick auf die Funktion unserer aktuellen Alltagsikonen fast völlig fehlt. Da reihen sich am Ende der Ausstellung lediglich einige Bilder von YouTube-Stars, Politikern, ikonischen Ereignissen wie 9/11 und Hörstationen mit bekannten Werbejingles aneinander, doch nichts dazu, dass Ikonen gemacht werden und Ideologieträger sind. So wie einst das religiöse Andachtsbild Heil im Jenseits versprach, versprechen dies heute Unternehmen und Werbeindustrie mit zu Ikonen stilisierten Konsumwaren wie Smartphones, SUVs oder Eigenheim im Diesseits. Und wie einst die alten, sollen auch die modernen, als anbetungswürdig inszenierten Dinge von gesellschaftlichen Missständen ablenken, uns still und das kapitalistische System am Laufen halten.
Ikonen, was wir Menschen anbeten, so heißt die Ausstellung, die seit heute in der Bremer Kunsthalle läuft. Deren Direktor Christoph Grunenberg können Sie morgen im Gespräch in unserer Sendung Studio 9 hören, kurz nach 8:30 Uhr.